Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, ich bin Evaluatorin für Beziehungsqualität in Kitas, Fort- und Weiterbildnerin und Fachbuchautorin. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Neurodivergenz. In der letzten Folge haben wir so die Grundlagen angeschaut und heute soll es um eins der speziellen Themen aus diesem neurodivergenten Spektrum gehen, nämlich Autismus. Ich habe mir dafür eine echte Expertin eingeladen, Sarah Weber. Sie ist studierte Sonderpädagogin, Fachkraft für unterstützende Kommunikation und Promoventin an der LMU München. Sie ist Inhaberin der Autis Plus GmbH. Das ist ein Autismus-Kompetenzzentrum in Mannheim. Sie macht auch ganz viel online bei Social Media und begleitet seit über 8 Jahren autistische Kinder und Jugendliche und ihr soziales Umfeld im Rahmen von Beratung, spezifischer Förderung und Schulung. Ja, ihr größter Herzenswunsch, so sagt sie, ist es, zu einer neurodiversen und offenen Gesellschaft beizutragen, eben diese Andersartigkeit von Menschen als Ressourcen zu sehen. Das werden wir gleich mitbekommen in der Folge, wenn sie uns etwas, ja, mitnimmt in die Welt von autistischen Menschen. Ich möchte euch noch gerne aufmerksam machen, bevor es losgeht, auf unsere Termine in der BO-Akademie. Relativ bald könnt ihr schon teilnehmen, nämlich am 7. Mai, also kurzfristig entschlossene sozusagen, am Vortrag Wörterzauber statt Sprachgewalt. Den werde diesmal nicht ich halten, sondern meine Kollegin Sophie Lorenz. 7. Mai von 16 bis 18 Uhr. Dann gibt es am 8. Mai dann den Grundlagen-Workshop, also ein Workshop eher, den halte ich dann, Wörterzauber statt Sprachgewalt, am 8. Mai von 15 bis 18 Uhr. Dann gibt es noch einen Grundlagen-Workshop zum Thema Diskriminierungssensibilität und zwar Sprachgewalt in Kinderliedern, also etwas spezieller reinzuschauen, wo findet man das denn in Kinderliedern, am 14. Mai von 14 bis 17 Uhr. Dann gibt es noch am 16. Mai von 9 bis 13 Uhr das Konflikthaus, Konflikten in 5 Schritten auf der Spur mit Katrin Hohmann und Hergen Sasse. Ja, schaut doch einfach mal vorbei auf unserer Webseite www.bo-pädagogik.de im Programm. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und noch etwas. Es findet bald der erste Online-BOP-Fachtag statt, der Fachtag zur bedürfnisorientierten Pädagogik am 20. September, am Weltkindertag. Seid dabei, wir freuen uns total auf euch. Es wird darum gehen, die bedürfnisorientierte Pädagogik einzuordnen, fachlich einzuordnen. Wir haben eine ganz tolle Referentin dabei, Dr. Andrea Tures. Wir haben ganz wundervolle Workshop-Leiterinnen dabei, wie zum Beispiel Helia Schneider, Corinna Scherwart, Sibylle Schmitz, Christine Füchtenschneider, Anja Kanzler, Simone Gottwald-Blaser von Merakita, Hergen Sasse, Laura Henriette Grin und Kira Daldrop. Ganz, ganz viele wundervolle Themen. Schaut euch mal auf der Webseite den Fachtag an. Die Themen sind unglaublich spannend und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid am 20. September diesen Jahres. Wir sehen uns. Aber jetzt geht es natürlich los mit der Folge. Viel Spaß.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Sarah. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Lea. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf.
Mich würde erstmal interessieren, was hat dich denn so zu dem Thema gebracht? Also was interessiert dich an dem Thema Autismus? Hast du persönliche Bezüge? Du hast dich ja ausschließlich diesem Thema gewidmet. Was fasziniert dich daran?
Ja, das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft gestellt bekomme. Und viele vermuten immer, dass es so familiäre Bezüge vielleicht geben könnte, ist aber tatsächlich nicht so oder zumindest meines Wissens nach nicht so. Ich habe einfach im Studium aus Zufall eigentlich angefangen, mit der Zielgruppe zu arbeiten, damals im Rahmen der Verhinderungspflege. Das heißt, ich bin da zu Eltern nach Hause gegangen, habe mit den Kindern gespielt, habe die betreut sozusagen und habe einfach ganz schnell gemerkt, das ist eine Zielgruppe, die mich total anspricht und fasziniert. Also ich hatte intuitiv einfach ein ganz großes Gefühl der Verbindung zu den Kindern und wurde dann immer auch sehr viel rumgereicht von den Familien sozusagen von A nach B. Und ich habe einfach, also es gab so einen Schlüsselmoment tatsächlich mit einem Kind, den ich, also ein nonverbales Kind damals, mittlerweile spricht und geht auf eine Regelschule, also sich total, also richtig gut entwickelt auch. Und mit diesem Kind gab es einfach so einen Moment. Ich hatte ihn eines Tages so auf dem Arm und habe so mit ihm ein bisschen rumgeschickelt und geschaukelt. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich merkte, er nimmt mich jetzt richtig wahr. Also er sieht mich jetzt. Und er hat mich angeschaut und also in die Augen geguckt, ne, und sagt immer, kein Blickkontakt. Aber meine Erfahrung ist eher, dass die Kinder einen durchaus anschauen, wenn da Verbindung da ist. Und dann hat er meinen Namen gesagt, also Sarah, und mich dann so umarmt. Und das war für mich so ein besonderer Moment, den werde ich niemals vergessen. Wahrscheinlich war das für die Mama gar nicht so super. Also sie fand das auch sehr schön, aber für mich hat das richtig geprägt, ne? Und seitdem habe ich mich dem einfach verschrieben. Mich fasziniert extrem die Heterogenität im Spektrum, dass es so viele unterschiedliche Varianten, eigentlich unendlich viele Varianten gibt von Autismus-Spektrum und dass sich da auch immer noch ganz viel tut und entwickelt und ganz viel auch gesellschaftlicher Diskurs drum ist, den ich auch immer wieder spannend und interessant finde. Und ich finde einfach die Art und Weise, mit den Leuten zu interagieren, egal ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, auf eine besondere Art und Weise schön und einzigartig, so authentisch, so direkt, so ehrlich, so unverstellt. Das ist was ich mit anderen Zielgruppen nicht in der Form erlebe. Und es ist auch einfach eine ganz große andere Wahrnehmung. Also es ist ein Riesenunterschied zu dem, wie ich die Welt wahrnehme. Und das finde ich so spannend, dass es so unterschiedlich sein kann. Und da möchte ich einfach immer weiter dazu lernen. So, ja. Das regt mich einfach zum mehr Wissen wollen an.
Ach, schön. Ja. Du hast gerade schon so gesagt, dass es sehr unterschiedliche Formen gibt, wie das sich so darstellt, ne? Also ich kenne diesen Spruch, kennt man einen Autisten, kennt man nicht den anderen, so, ne? Also würdest du das bestätigen? Also das ist, glaube ich, so von der, also wie stellt sich Autismus dar? Also anscheinend sehr unterschiedlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also in meinen Schulungen nehme ich gerne das Video Autismus ist wie Curry und zeige das. Und das vergleicht eben wirklich Autismus mit so einer wilden Curry-Mischung, die aus unterschiedlichsten Komponenten besteht. Und natürlich gibt es gewisse Diagnosekriterien und die sind einheitlich vorgegeben. Und das ist ja auch gut und richtig so, dass es das gibt. Sonst könnten wir ja keine Definition vornehmen. Ja, aber das, was eben in diesem Begriff Autismus-Spektrum, finde ich, schön berücksichtigt wird, ist eben diese Vielfalt. So wie es auch nicht die eine Curry-Mischung gibt, gibt es eben auch nicht den einen Autisten oder die eine Art von Autismus-Spektrum-Störung, sondern es gibt eben unglaublich viele Varianten. Und was ich da besonders relevant finde, ist eben, wir reden da nicht von, derjenige ist ganz schwer oder doll autistisch hinzu, ja nur ganz bisschen oder leicht, sondern es ist eher ein ganz individuelles Zusammenspiel der einzelnen Merkmalsausprägungen. Zum Beispiel kann jemand vielleicht sehr starke Herausforderungen in der sozialen Interaktion erleben, aber nur sehr geringe Herausforderungen haben im Bereich der Selbststimulation oder so. Dann kann aber jemand wieder vielleicht ein ganz ausgeprägtes Talent für irgendwas haben, auf der anderen Seite aber auch sehr intensive Wahrnehmungsbesonderheiten, die die Person im Alltag sehr stark belasten. Also es ist einfach ein individuelles Gemisch sozusagen aus diesen Merkmalen und wie diese ausgeprägt sind. Und so ergibt sich dann ein individuelles Bild von Autismus. Natürlich gibt es aber eben diese Diagnosekriterien und die werden eben auch durch diese Merkmale dann repräsentiert letzten Endes.
Ja, kannst du das mal sozusagen für uns definieren? Also was sind so diese Diagnosekriterien? Also was ist im Diagnosemanual jetzt Autismus?
Ja, also da gibt es ja mehrere Diagnosemanuale. Wir haben einmal die DSM und einmal die ICD. Je nachdem, ob wir jetzt nach der ICD-10 oder der 11 gehen oder der DSM-5. Ich kann es ja einfach mal für alle so ein bisschen grob zusammenfassen. Letzten Endes geht es vor allem um Herausforderungen oder Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Also wenn man das jetzt aus der medizinischen Sicht formuliert, gibt es häufig Formulierungen wie Einschränkungen in der Wechselseitigkeit, sozial-emotionale Gegenseitigkeit, also zum Beispiel Schwierigkeiten, Turn-Taking zu machen, du bist dran, ich bin dran, wir nehmen zu gleichen Teilen mit gleichem Interesse, gleichem Fokus an dieser Interaktion teil, wir wechseln uns dabei ab und so weiter. Das ist eines der Kriterien. Herausforderungen mit nonverbaler Interaktion, also Mimik und Gestik nutzen und bei anderen erkennen, das ist auch noch ein Punkt. Dazu gehören dann oft auch Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen und Beziehungen aufzubauen. Das ist jetzt wirklich diagnostisch einfach gesprochen, ne? Dann haben wir aber auch noch so den Bereich der stereotypen Verhaltensweisen, rigide Verhaltensweisen, die auf bestimmte Bereiche fokussiert sind oder medizinisch gesprochen beschränkt sind. Also, dass man zum Beispiel sagt, ein Kind interessiert sich nur für ganz bestimmte Dinge, möchte da auch gar nicht oder zeigt da nicht so eine große Offenheit gegenüber Neuem, möchte gerne alles unveränderlich, sehr vorhersehbar, sehr kontrollierbar haben, also ein Widerstand gegen Veränderungen, ein Bedürfnis nach Routinen und Ritualen. Und was ich besonders wichtig finde in der DSM, sind auch die sensorischen Über- und Unterempfindlichkeiten mit aufgenommen. Das war jetzt in der ICD lange nicht so und also in der ICD-10 nicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch noch mit reinnehmen. Das ist, finde ich, auch eines der Kernmerkmale. Ja, vielleicht grob gesagt so.
Ja, ja. Und ich habe auch gehört, dass es eben einen großen Unterschied gibt, wie sich Autismus zeigt, wenn man jetzt zum Beispiel Jungs und Mädchen anguckt. Ist das so?
Ja, das kann durchaus so sein. Also in vielen Fällen ist es sicherlich so. Ich meine, es gibt natürlich auch Mädchen, die sich, sag ich mal, sehr stereotyp klassisch autistisch äußern. Das gibt es auch. Also es ist nicht so, dass es gar nicht existiert. Aber wir haben bei Mädchen tendenziell eher so ein zurückhaltendes Beobachten, das schüchternes Verhalten, das vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht unbedingt als Autismus interpretiert werden muss. Also nicht umsonst werden Mädchen auch relativ spät diagnostiziert im Autismusbereich. Und ganz lange dachten wir ja auch, Autismus wäre so eine Jungssache. Ne? Mädchen hätten das gar nicht. Und wir hatten auch ganz lange das Geschlechterverhältnis von 3:1, also dass Jungen dreimal häufiger betroffen sind als Mädchen. Auch hier sind wir mittlerweile eher am Aufbrechen und hinterfragen, ob das überhaupt so stimmt, weil Mädchen ganz lange einfach auch nicht erkannt wurden in der Form und weiblicher Autismus eben durchaus sehr subtil sein kann, aber nicht muss. Ne? Das hängt natürlich auch mit den kognitiven Fähigkeiten zusammen. Je intelligenter jemand ist, desto eher ist er in der Lage, sich anzupassen an wechselnde Umgebungsbedingungen, weil die Person in der Lage ist, das Ganze dann kognitiv zu kompensieren, einzuordnen. Und dann fällt es eben auch entsprechend weniger auf. Aber Mädchen haben zum Beispiel auch eher soziale und geschlechtsangepasste Spezialinteressen. Wenn jetzt zum Beispiel im Kindergarten ein Mädchen sich ganz doll interessiert für Pferde oder Prinzessinnen oder sowas in der Art, dann fällt das natürlich nicht unbedingt weiter auf. Ne?
Und es ist ja das, was du beschreibst mit dem kognitiven Ausgleichen, das ist ja dieses Masking, was man beschreibt. Ne? Also dieses Kaschieren eigentlich dessen, was so diese Herausforderung mit sich bringt. Und es kann ja auch sein, dass man bei dem Kind das Gefühl hat, es ist eigentlich, ich sag jetzt mal, ein normales Kind, was aber quasi durch dieses Kaschieren oder dieses Überspielen, dieses Masking, innerlich ganz, ganz hohe Stresslevel hat, oder? Also ja, kann das doch auch auftauchen.
Genau, das ist durchaus möglich. Also es gibt Kinder, die auch schon im Kindergartenalter anfangen zu maskieren. Das ist in der Regel kein bewusstes Verhalten. Also das Kind geht jetzt nicht morgens in die Kita und sagt, so, jetzt bin ich mal jemand anders. Also das jetzt eigentlich eher nicht, weil dafür wäre ein sehr starkes Ich-Bewusstsein notwendig und das liegt in der Regel in dem Alter so noch nicht vor. Was die Kinder aber durchaus schon recht früh wahrnehmen können, insbesondere wenn sie kognitiv sehr stark sind, ist ein, irgendwie bin ich anders als die anderen und irgendwie passen meine Bedürfnisse oder das, was ich gerne machen will oder wie ich mich intuitiv verhalten würde, nicht zu dem, wie die anderen das machen. Und ich möchte gerne sein wie die anderen und ich möchte gerne beliebt sein und ganz viele Freunde haben, weil das ist erstrebenswert. Und das kriegen auch schon ganz, also relativ kleine Kinder oft hin, diesen Rückschluss. Und nicht selten passiert das zum Beispiel, dass autistische Mädchen dann einfach das beliebteste Kind kopieren oder so und dann exakt die Verhaltensweisen übernehmen. Meistens ist es tatsächlich auch so, und das ist vielleicht auch so eines der Kriterien, wo man ein bisschen drauf gucken kann, ist natürlich nicht das Einzige, dass so ganze Aussagen oder Äußerungen anderer Kinder übernommen werden, eins zu eins. Also wirklich ein Kopieren von Sätzen, die das Kind häufig trifft, oder von Witzen oder von Wortspielen, die ja für autistische Kinder nicht so intuitiv zugänglich sind. Das erleben wir dann schon auch häufiger. Und dieses Masking ist eben nachweislich, das wissen wir auch durch die ICD-11 bedingt, etwas, was Mädchen mehr machen als Jungen. Das heißt aber nicht, dass Jungs das gar nicht machen. Und was eben wirklich auch sehr viel psychische Herausforderungen hervorruft.
Wie kann ich denn jetzt, also wir haben schon gesagt, AutistInnen sind sehr unterschiedlich, wie sie sich zeigen, aber gibt es trotzdem so Anhaltspunkte, die wir jetzt Fachkräften oder auch Eltern mitgeben können, was so typische Merkmale sein können im Alltag, also jetzt im Kindergartenalltag oder auch im Grundschulalltag? Wenn ich mich recht entsinne, ist es auch so, dass manchmal mit Eintritt in die Schule sich das noch mehr zeigt häufig, ne? Ist das so? Also vielleicht erstmal die Frage. Ist das
Ja, das kann durchaus so sein. Also es muss auch hier wieder, es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Also gerade bei den kognitiv durchschnittlich oder überdurchschnittlich starken Kindern ist das oft so, dass die erst, wenn die sozialen Anforderungen der Umgebung steigen, und das ist oft mit der Einschulung, also mit dem Institutionswechsel der Fall, dass sich erst dann autistische Merkmale wirklich so auffällig zeigen, dass das Umfeld sagt, okay, da schauen wir jetzt vielleicht doch mal genauer hin. Also ja, das kann auf jeden Fall sein.
Ja, okay. Und genau, wie zeigt sich das jetzt im Alltag? Also welche Merkmale können mich so stutzig machen oder ja?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, weil das ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum da gesellschaftlich gerade so viel passiert im Autismus-Kontext, weil natürlich viele Verhaltensweisen, die wir bei Autismus-Spektrum-Störung haben, auch bei anderen Diagnosen vorkommen, bei ADHS, bei Angststörungen, bei Bindungsstörungen und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich, wenn ich nur die Merkmale angucke oder die Merkmalskombination, dann erhalte ich eine Wahrscheinlichkeit für etwas, aber ich muss immer auch das Umfeld mit anschauen. Also wie ist dieses Kind aufgewachsen? Haben sich die Verhaltensweisen schon immer gezeigt? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, denn Autismus, das wissen wir mittlerweile, ist zu allergrößten Teilen genetisch bedingt. Das heißt, nehme ich diese Verhaltensweisen vielleicht auch an mir selber oder an meinem Partner wahr in einer anderen Form? Das wäre eine interessante Frage. Und natürlich auch, ob das schon immer so war oder ob das erst nach einer bestimmten Lebensphase oder einem bestimmten Ereignis eingetreten ist. Ne? Wenn das so wäre, dann würde ich vielleicht eher in die Richtung Trauma oder Ängste oder sowas schauen, gerade bei Mädchen. Oder selektiver Mutismus haben wir auch relativ häufig bei Mädchen, die autistische Verhaltensweisen zeigen. Ja? Aber genau, das nur so als Rahmen. Ja, also wir müssen da schon differenziert drauf blicken. Es gibt natürlich so Merkmale, die sind relativ klassisch und relativ eindeutig, auch schon im Kindergartenalter. Dazu gehört beispielsweise Kinder, die einfach fast kein soziales Interesse zeigen. Also die sich anderen nicht intuitiv zuwenden oder nur dann zuwenden, wenn sie etwas brauchen oder wollen. Also überhaupt kein Bedürfnis zu haben scheinen. Was nicht so ist, aber sie haben eben keine Strategien für den Sozialkontakt. Also andere Kinder ignorieren, für sich alleine spielen, vielleicht auch keinen Blickkontakt aufnehmen. Sehr rigides, stereotypes Spielverhalten, also zum Beispiel eine Präferenz für logische Strukturen im Spiel, ABC, Zahlen, Objekte benennen, Dinge aufreihen, immer wieder eine bestimmte Tätigkeit wiederholen, ein ganz starkes Bedürfnis nach Gleichheit. Also die Dinge sehr vorhersehbar zu haben. Wenn sich etwas verändert, stellt das oft ein ganz großes Problem dar. Viele Kinder sind auch schon im Kindergartenalter sehr dysreguliert, waren das auch schon als Kleinkind häufig, nicht immer, aber häufig. Das heißt, haben häufiger Meltdowns. In Meltdowns sind im Prinzip Panikattacken des Nervensystems als Folge von sensorischer Überlastung, ja, oder auch emotionaler Überlastung. Das haben viele Kinder häufig schon früh. Aber auch hier, wenn zum Beispiel das Umfeld sehr angepasst ist auf die Bedarfe des Kindes und das Kind jetzt in so einer richtig schönen, mollig kleinen Kita-Gruppe ist mit irgendwie nur 5, 6 anderen Kindern und da ist alles total gut adaptiert an die Bedürfnisse des Kindes, dann kann das auch sein, dass das im Kita-Alter erstmal nur auffällt durch Gefühlsstärke oder High Need oder diese ganzen Soft-Label, die wir da in dem Bereich haben, dass man da jetzt gar nicht so sehr in die ASS-Richtung denkt. Ja. Je schwerer kognitiv jemand behindert ist, desto auffälliger sind die Verhaltensweisen häufig und da machen dann viele eben auch den Fehler, dass sie sagen, naja, das ist, das gehört halt zur geistigen Behinderung dazu, dieses Verhalten. Und das führt dann auch dazu, dass diese Zielgruppe eher unterdiagnostiziert ist. Wobei sich das eben sehr ähnelt, ne, von den Verhaltensweisen her. Und das fällt aber eben schnell auf. Also Sprachentwicklungsverzögerung ist auch noch ein ganz wichtiges Kriterium. Also bis 4, 5 Jahre nicht sprechen oder nur sehr wenig sprechen. Aber auch das betrifft nicht alle, ja, so, sondern eher so gut ein Drittel ungefähr, je nachdem, welche Studie wir dann nehmen. Also wie du siehst, es ist schwer zu sagen, dass jetzt ein bestimmtes Merkmal auf jeden Fall auf Autismus hinweist, sondern es ist eher so ein Merkmalskonglomerat, was man immer auch in dem Kontext der Entstehung und des Umfelds interpretieren muss. Aber es gibt natürlich schon diese Merkmale.
Ja. Ja, sehr spannend. Natürlich ist es total sinnvoll, wenn Fachkräfte sich da Unterstützung holen, ne? Wenn sie dann irgendwie das Gefühl haben, das könnte sein, dass sie da vielleicht einen Expertin oder einen Experten draufschauen lassen, ne? Und ins Gespräch gehen. Was ich immer mitbekomme, dass Kindern mit Autismus beziehungsweise den Familien oft nachgesagt wird, dass sie ihr Kind schlecht erzogen haben. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein Klassiker, weil ja diese Kinder manchmal einfach so nicht reagieren oder eben nicht tun, was man sagt und solche Dinge, ne? Vielleicht dann starke Gefühle haben, die Menschen nicht gut aushalten können. Und dann werden sie eben abgestempelt mit nicht gut erzogen. Und manche Eltern dann auch einen Druck haben von, hey, habe ich mein Kind falsch erzogen? Muss ich jetzt hart durchgreifen oder sowas? Ne? Also, dass dann solche Glaubenssätze hochkommen, das hörst du bestimmt auch häufiger, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, das betrifft meistens nicht die Familien, wo das Kind ganz offensichtlich behindert ist. Ja, bei denen ist das meistens nicht so ein Problem, weil dann ist die Behinderung ja in irgendeiner Form sichtbar. Also zum Beispiel die Kinder, die wirklich nicht sprechen beispielsweise, wo auch klar ist, die haben vielleicht noch eine zusätzliche kognitive oder körperliche Behinderung, da ist das meistens nicht so das Thema, sondern das betrifft meistens die Kinder, die man nicht so richtig in eine Schublade kriegt, sage ich mal. Das möchten wir immer gerne, dass wir die Kinder irgendwo klar zuordnen können und die Auswirkungen von Autismus sind natürlich nicht unsichtbar, aber die Behinderung selbst ist erstmal auf den ersten Blick nicht erkennbar. Wenn ich jemanden anschaue, dann sehe ich ihm seine autistische Wahrnehmung nicht an. Und das führt eben dazu, dass ich auch nicht die Bedarfe sofort erkenne oder sehe, die dieses Kind vielleicht hat. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, weiß ich, dass die Person nicht laufen kann und dass die eben nicht die Treppe hochgeht mit den anderen Kindern. Aber wenn jemand autistisch ist, dann sehe ich nicht, dass die Person sofort oder sehr schnell sensorisch überfordert ist vielleicht oder Sozialkontakte ihr schwerfallen oder auch zum Beispiel kein Zugriff mehr auf Höflichkeitsformen da ist bei hohem Stresslevel, weil dann einfach nur noch das essentiell Notwendigste möglich wird. Und dadurch, dass viele Kinder mit durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Intelligenz im Kindergarten eben genau die Verhaltensnormen kennen und einen enormen Kraftaufwand leisten, um sich daran anzupassen, ist das natürlich naheliegend, als Kita-Fachkraft zu denken, ja, da stimmt irgendwas zu Hause nicht oder mit den Eltern nicht. Ich würde da immer empfehlen, ist das das einzige Kind der Familie? Wenn nein, schauen wir uns mal die Geschwisterkinder an. Wirken die auf uns irgendwie schlecht erzogen oder grundsätzlich ja unhöflich oder sowas in der Art? Ja, das ist meistens schon ein Indiz, weil oft ist das eben nicht so. Ne? Gibt es da vielleicht irgendwelche anderen Hintergründe, die auf die Annahme schließen lassen, dass da zu Hause irgendwas wirklich nicht in Ordnung ist? Oder ist es nur am Verhalten des Kindes in der Kita begründet, weil es da unauffällig ist? Und ich würde wirklich immer auch dazu raten, den Eltern zu glauben, wenn die sagen, dass das wie so türschwellenartig ein anderes Kind wird. Ja, also das Kind geht aus der Kita raus und bricht im Auto quasi zusammen und schreit und weint. Und wenn das wirklich direkt nach dem Kindergarten passiert, im Auto oder zu Hause, und das ist ganz intensiv ausgeprägt, dann bedeutet es, dass es diesem Kind im Kindergarten wahrscheinlich nicht gut geht, auch wenn man das von außen nicht erkennt. Da haben wir wieder das Merkmal Mimik und Gestik, Repräsentation von Emotionen. Wir sind es gewohnt, dass man uns unsere Gefühle im Gesicht ansieht. Ne? Wenn ich traurig bin, dann weine ich vielleicht, oder wenn ich glücklich bin, dann lache ich. Das ist bei autistischen Kindern nicht unbedingt so. Ja, und deswegen wird das schnell missinterpretiert von uns, als, naja, dem Kind geht's doch gut, das lacht doch hier, das spielt doch, das ist doch alles in Ordnung. Natürlich hat man in den meisten Kita-Settings aber auch nicht die Zeit, um das Kind wirklich so intensiv zu beobachten, dass man vielleicht diese einzelnen Stresssignale erkennen würde. Und deswegen ist mir immer ganz wichtig, wenn die Eltern sowas erzählen, bitte glaubt das, und gebt denen auch wirklich Zeit und versucht, individuelle Bedingungen zu erarbeiten, weil ansonsten kann es sein, dass dieses Kind den Kindergarten verweigert und da irgendwann einfach gar nicht mehr hingeht. Und viele Eltern haben sowieso schon total Stress, das Kind morgens zum Kita-Besuch zu bewegen. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, die jetzt nicht nur bei autistischen Kindern so ist, ne? Aber es ist gefasst in diesen Kontext rein.
Und schaut auch mal bei dem Podcast Bildung bitte vorbei. Das ist eine Organisation, der sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt, in der es verschiedene Bildungsräte gibt und immer wieder Auseinandersetzungen und Gremien, wo es darum geht, Bildungsgerechtigkeit in Schulen zu bringen, aber auch in Kitas. Und da war ich jetzt zuletzt zu Gast in diesem Podcast und durfte darüber sprechen, wie eben Bildung in Kitas möglich ist. Also Bildung bitte auch in der Kita. Wie viel Bildung braucht die Kita? Das ist die neueste Folge in diesem Podcast, die Folge 15. Also hört doch da auch mal rein. Bildung bitte, der Podcast.
Es gibt bei Autismus diesen Begriff oder diese Abkürzung PDA, die taucht immer wieder auf. Was ist denn das?
Ja, PDA steht für Pathological Demand Avoidance oder Pervasive Drive for Autonomy, Persistent Drive for Autonomy. Es gibt mittlerweile sehr viele Begriffe dafür. Es gibt auch Extreme Demand Avoidance, EDA. Das meint im Prinzip alles das Gleiche. Und darunter ist zu verstehen ein Merkmalskomplex, der vermutlich im Autismus-Spektrum anzusiedeln ist, das ist aber noch nicht ausreichend erforscht und der insbesondere einhergeht mit einem ganz enorm stark ausgeprägten Autonomiedrang, Autonomiebedürfnis, dass das Kind auch in der Regel oder eigentlich nicht unbedingt selber wählt. Also es ist kein bewusstes, ich will jetzt autonom sein, sondern es ist vermutlich, oder das ist die Hypothese auf neurobiologischer Ebene, ein Verhalten, das durch eine Art Nervensystembehinderung entsteht. Das heißt, das Nervensystem signalisiert Gefahr bei Autonomieverlust. Auch wenn das nur kleine Sachen sind und auch wenn das vielleicht Sachen sind, die das Kind selber gerne machen würde, wenn das keine freie Willensentscheidung ist, scheint es so zu sein, dass das Angst macht. Aber auch, ich sage deswegen scheint, weil das noch sehr unerforscht ist und da auch sehr viele Kontroversen existieren. Wir haben ja auch 2022 im November den Fachverein PDA Autismus gegründet, den FABDA. Und das haben wir deswegen gemacht, weil dieses Profil im deutschsprachigen Raum sehr kontrovers ist, nicht anerkannt ist. Das ist aber auch international noch nicht weitläufig so. Aber wie immer ist Australien da viel weiter als wir oder Großbritannien, ja. Und im Grunde genommen ist es eben dadurch, dass es noch so kontrovers ist, aber auch sehr, ich finde jetzt kein gutes deutsches Wort dafür, aber es ist sehr relatable. Also wenn man sich die Diagnosekriterien dafür durchliest, es ist keine Diagnose, aber die Kriterien, die eben die PDA Society oder andere festgelegt haben, dann sehen viele Eltern ihr Kind darin. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und da muss man natürlich genau hingucken. Ja, ist das jetzt tatsächlich eine Art PDA-Verhalten? Viel von den Verhaltensweisen, die diese Kinder zeigen, sind schlicht autistische Verhaltensweisen meiner Ansicht nach. Aber viele gehen oder einige gehen darüber eben durchaus hinaus. Das ist einmal dieser extreme Autonomiedrang, also wirklich in einem ganz ganz starken Ausmaß und damit einhergehend natürlich auch die Vermeidung von Anforderungen. Deswegen Demand Avoidance. Ne? Und das ist tatsächlich was wir mittlerweile in der ICD-11 auch verankert bekommen haben. Also da steht auch drin, Demand Avoidance ist manchmal das vordergründigste Merkmal bei autistischen Kindern. Und das scheint eben dieser PDA-Bereich zu sein. Das heißt, Kinder, die eben oberflächlich gesehen vielleicht nicht unbedingt total autistisch wirken, die aber auf tiefer gehender Ebene durchaus die Diagnosekriterien erfüllen und die eben diesen ganz starken Autonomiedrang haben, wenn auch nicht bewusst gewählt, sondern eben als Folge von PDA letzten Endes. Und ja, das ist deswegen so kontrovers meiner Ansicht nach, weil die Symptomatik nicht wirklich eindeutig zuzuordnen ist. Also man kann kaum sagen, das ist definitiv bei jedem Kind Autismus. Man kann aber auch nicht sagen, es ist definitiv kein Autismus. Dann gibt es Zuordnungen zu ADHS, Zuordnungen zu Angststörung, Zuordnungen zu Zwangsstörung. Also es gibt unfassbar viele Diagnosen, die da so, ja, sich drin zeigen oder die Verhaltensweisen teilen sozusagen. Und das führt eben dazu, dass PDA einfach im Moment noch ein sehr kontrovers diskutiertes Konstrukt darstellt. Wir setzen uns aber durchaus für die Anerkennung ein, weil wir denken, es ist etwas sehr Hilfreiches, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für das Umfeld, um Verhaltensweisen besser zu verstehen und zu kategorisieren. Und meine Erfahrung ist auch, dass das hauptsächlich Kinder sind, die sehr intelligent sind und wo noch ADHS dazu kommt. Das ist nicht erwiesen, es ist ein Erfahrungswert, ne? Das sage ich immer dazu. Scheint sich aber zu bestätigen und das würde auch erklären, warum die Verhaltensweisen auf oberflächlicher Ebene nicht so eindeutig sind.
Ja. Ja, und das ist ja auch was gerade so immer mehr diskutiert wird, glaube ich, ist ja dieses, dass Autismus mit ADHS zusammen auch manchmal diagnostiziert wird.
Ja, sehr häufig sogar. Also das ging ja mit der ICD-10 nicht. Das wurde ja als Ausschlussdiagnose gehandhabt, aber durch die DSM-5 und ICD-11 natürlich wissen wir mittlerweile, dass die Komorbidität extrem hoch ist. Also je nachdem, welche Studie wir angucken, liegen wir so zwischen 30% und 80%.
Ah, wow. Okay.
Also wirklich eine sehr, sehr häufige Überschneidung bei der Diagnose.
Und wenn es sozusagen genetisch ist, kann es auch sein, dass quasi die Eltern eher Ausprägung im Sinne ADHS mehr haben und das Kind dann eher im autistischen Spektrum. Das geht das auch? Oder ist
nee,
das
eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Also Autismus ist schon was Eigenes, auch wenn da natürlich ähnliche Ursachenbasen diskutiert werden, aber das ist meines Wissens nach nicht näher erwiesen. Also wenn jetzt ein Elternteil ADHS hat, ist die Wahrscheinlichkeit für das Kind Autismus zu kriegen meines Wissens nach nicht unbedingt erhöht. Trotzdem kommen beide Diagnosen eben häufiger zusammen vor. Und was eben auch sein kann, ist, dass jemand in der Familie vielleicht beide Diagnosen hat, ADHS stärker ausgeprägt ist und die autistischen Verhaltensweisen einfach nicht so sichtbar werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das ADHS nicht behandelt ist, also wenn keine Medikamente genommen werden zum Beispiel oder keine Verhaltenstherapie gemacht wird. Nicht, dass das unbedingt notwendig wäre, aber wenn man das eben möchte oder braucht. Ne? Und dann zeigen sich autistische Verhaltensweisen meistens erst dann, wenn sozusagen die ADHS-Traits nicht mehr so vordergründig sind. Und das kann dann eben wirklich auch lange unentdeckt bleiben, je nachdem, wie gut die Person im Alltag klarkommt, was die noch so für Kompensationsmechanismen hat.
Ja. Autismus steht häufiger in Zusammenhang mit anderen psychischen Krankheiten, oder? Also kannst du da uns so ein bisschen mitnehmen? Wie sind da vielleicht so die Zahlen oder welche Krankheiten sind das so häufig?
Ja, das ist, also tatsächlich haben über 90% autistischer Menschen mindestens eine weitere Diagnose. Ich sage gern auch, Autismus kommt selten allein. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass die autistische Wahrnehmung sich so stark von der unseren unterscheidet oder von der nicht autistischen Menschen, dass sie in der Welt einfach immer wieder auf massive Barrieren stoßen und ganz früh schon oft die Erfahrung machen, leider, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin anders, ich fühle mich wie ein Alien, ich fühle mich wie ein Außerirdischer auf der Erde, das ist eine ganz andere Kultur hier, ein ganz anderer Planet vielleicht auch, es gibt auch diesen Namen Wrong Planet Syndrome, ne? Und das führt eben natürlich sehr schnell zu psychischen Erkrankungen. Also es sind primär psychische Krankheiten, aber nicht nur. Also häufig sowas wie Angststörungen kommen ganz häufig vor. Klinisch diagnostizierte Angststörungen durchaus so bei 40% ungefähr, könnte auch mehr sein. Also auch schon bei Kindern sehr, sehr früh. Trauma, PTBS kommt nicht selten vor. Da wird auch sehr viel diskutiert, ob Autismus nicht schon zwangsläufig irgendwie mit Entwicklungstraumata einhergeht durch die andere Wahrnehmung. Zwangsstörungen kommen durchaus auch häufiger vor. Also gut, ich weiß jetzt keine Zahl komplett auswendig. Also je nach Studie auch immer, es ist sehr unterschiedlich, so zwischen 20% und 35% ungefähr. Dann haben wir Depressionen, leider auch relativ häufig, also affektive Störungen jeglicher Art. Schlafstörungen haben fast alle. Also so 80% schätzungsweise. Das liegt aber auch an einem genetisch bedingten Melatoninmangel, aber natürlich auch an der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung. Was auch relativ häufig zusätzlich vorkommt, ist Epilepsie. Also einige Kinder sind epileptisch noch zusätzlich und Störungen des Magen-Darm-Trakts gehen auch mit autistischer Wahrnehmung sehr oft einher. Also chronische Verstopfung, Reizdarmsyndrom, permanentes Erbrechen oder solche Sachen, was eben auch sehr viel mit der Stressbelastung des Gehirns zusammenhängt. Ne? Geistige Behinderung kommt häufiger vor. Ja, solche Sachen.
Ja, es kommen ja auch häufig, glaube ich, schon auch im Kindergartenalter viel so Bauchschmerzen und sowas. Ne? Durch diese Stressbelastung, glaube ich.
Unter anderem, genau. Also es gibt auch sehr interessante Studien zur Magen-Darm-Gesundheit bei autistischen Personen, unter anderem über das Darm-Mikrobiom. Sehr interessant tatsächlich, gab es Experimente mit Mäusen, das bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber wo man Stuhltransplantationen zum Beispiel vorgenommen hat und den Mäusen, die autistisch waren oder den Stuhl von autistischen Menschen injiziert bekommen haben, dann den Stuhl von Menschen injiziert hat, die nicht autistisch sind, und dann haben sich die autistischen Verhaltensweisen verändert. Also das scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen. Glutensensitivität und Caseinsensitivität haben wir ganz häufig bei autistischen Personen und natürlich das sehr selektive Essverhalten, was dann auch wieder zu Verdauungsproblemen führen kann, je nachdem, was ich da esse. Ne? Wenn ich mich jetzt nur von Weißbrot ernähre, ist es vielleicht einfach natürlich auch nicht das Gesündeste. Das kann dann eben auch zu Magen-Darm-Problemen führen.
Es gibt ja auch eben, vielleicht ist es genau diese Studie, die zeigt, dass auch eine Ursache für Autismus Ernährung sein kann. Wie stehst du dazu? Also sozusagen super viel Kohlenhydrate, also weiße Kohlenhydrate, dass das eine Ursache sein kann. Heiß diskutiert, wie stehst du?
Nee, das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so. Da gibt es für mich auch keine fundierten Belege für diese Aussage. Also wie gesagt, was wir definitiv wissen, und ich bin selber Promoventin, deswegen lege ich auch viel Wert auf Wissenschaftlichkeit, dass Autismus eine größtenteils genetisch bedingte Komponente hat, so 90-95%. Sogar je nach Studie. Also wir wissen, das ist die Hauptursache, die genetische Erblichkeit. Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber was wir wissen, ist, dass das Ganze eben wirklich von Anfang an da ist und nicht erst, wenn das Kind anfängt zu essen oder so. Ja. Deswegen, was diskutiert wird als zusätzliche Faktoren, ist sowas wie Schwermetallbelastung, Toxinbelastung, Frühgeburtlichkeit, solche Geschichten. Inwiefern das eine Rolle spielt, ist nicht vollständig geklärt und wie groß diese Rolle ist, aber das kann man zumindest mal als Wirkfaktoren irgendwie im Hinterkopf behalten. Ernährung würde ich dann nicht sehen. Was aber durchaus so ist, ist, dass die Ernährung bei der Ausprägung autistischer Merkmale eine Rolle spielen kann. Also wenn ich zum Beispiel wir schätzen so auf ungefähr 20% der Kinder mit Glutensensitivität. Wenn ich jetzt bei einem glutensensitiven Kind das Gluten weglasse, kann es natürlich sehr gut sein, dass dieses Kind tatsächlich auch mehr auf andere Kinder zugeht, entspannter wird, weniger gestresst ist, weil es vielleicht auch weniger Schmerzen hat und so weiter. Ne? Also da kann sich dann schon eine Verbesserung in Anführungsstrichen im Alltag zeigen durch diese Ernährungsform und auch durch Vitaminzugabe und solche Sachen. Das heißt aber nicht, dass die Ernährung den Autismus ausgelöst hat, sondern dass es eher eine Art Wirkmechanismus, den wir da zusätzlich obendrauf kriegen.
Ja, ja. Und weil ich stelle mir das immer sehr, sehr schwierig vor, wenn Kinder sowieso schon selektiv essen, Also wenn sie sowieso schon eher einen Hang zu Kohlenhydraten und Zucker haben und nur das essen und immer das Gleiche essen und dann quasi dann irgendwie das nicht mehr essen sollen, weil das halt ein Wirkmechanismus sein kann, das macht ja unglaublich Stress auch, ne, wenn dann Kinder das ja auch gar nicht gut
Das ist halt wirklich der Balanceakt, den man bei diesem Thema hat. Also da gilt es dann, Prioritäten zu setzen. Ne? Wenn ich jetzt wirklich ein Kind habe, das extrem selektiv isst, ich sag mal nur eine Sorte Weißbrot von einem bestimmten Bäcker, Nutella und Käse und sonst gar nichts, ja, dann kann ich das erstmal vergessen, ja, weil dann das Kind muss ja irgendwo Kalorienintake bekommen und wenn es andere glutenfreies Brot oder so nicht isst und auch kein Reis oder keine Kartoffeln oder wie auch immer, dann ist das so, ja. Also ich kann das Kind ja schlecht verhungern lassen, nur damit die Glutensensitivität eingestellt ist. Da wäre dann meine Empfehlung, erstmal daran zu arbeiten, dass das Essverhalten nicht mehr ganz so selektiv ist. Das hängt sehr oft auch mit dem Stresslevel zusammen. Also ganz viele Eltern beobachten auch, je entspannter das Kind, desto offener für Neues. Ja, das muss man ja auch immer berücksichtigen. Autistische Kinder sind nicht offen für Neues in der Regel, wenn sie sehr, sehr gestresst sind. Und wenn sie hoch belastet sind, dann bleiben sie bei dem, was sie kennen und dann reduziert sich das Essverhalten auch weiter und weiter. Das heißt, wenn ich merke, mein Kind isst nur 5 Lebensmittel und es wird immer weniger, dann hat das meistens mit einer hohen Stressbelastung zu tun. Und dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, diese Stressbelastung zu identifizieren und irgendwie erstmal rauszunehmen, damit wieder Raum ist, dass das Kind neue Dinge probiert. Es gibt aber auch Strategien und Techniken, um das Essverhalten zu erweitern. Da habe ich auch einen Online-Kurs zu dem Thema.
Wenn ich jetzt als Fachkraft eben vermute, dass da dass ein Kind im Autismus-Spektrum liegen könnte, wie gehe ich denn vor? Was kann ich denn jetzt machen? Also ich beobachte da was und sage, ja, also da könnten so ein paar Symptome oder Ausprägungen, die wir jetzt hier besprochen haben, so darauf deuten. Was mache ich denn dann?
Also ich glaube, ich würde mich in erster Linie mal mit KollegInnen austauschen und schauen, ob die das genauso sehen. Manchmal hat man in der eigenen Wahrnehmung vielleicht auch einen Bias. Wenn ich mich jetzt privat sehr viel mit Autismus auseinandersetze, ich habe das oft nach Fortbildungen, dass ganz viele dann sagen, oh, jetzt 15 Kinder im Autismus-Spektrum in der Kita. Wo ich dann auch sage, ja, das ist natürlich dieser Bias, den man nach so einer Weiterbildung einfach hat. Und man sieht dann die Verhaltensweisen in allen Kindern. Das heißt, erstmal sich selbst reflektieren, ist meine Wahrnehmung da gerade möglichst objektiv und kann ich das vielleicht nochmal mit anderen abgleichen. Es schadet sicherlich auch nicht mal, einen Beobachtungsbogen auszufüllen. Es gibt beispielsweise im Internet den Q-Chat, heißt das, also Q-Chat geschrieben. Der ist kostenfrei downloadbar. Das ist ein Screening-Verfahren auf Autismus im Kindergartenalter. Das verwenden die Leute auch bei der regulären Diagnostik. Sowas kann man zum Beispiel einfach mal mit 3-4 Kolleginnen ausfüllen und dann schauen, sehen wir das alle ähnlich. Ja, das ist allein schon mal eine ganz gute Grundlage. Und wenn sich das dann tatsächlich bestätigt, dann wäre es schon auch wichtig, in einem Elterngespräch mal zumindest Vermutungen zu äußern oder die Eltern zu fragen, wie sie denn die Entwicklung der Kinder wahrnehmen, ob sie da irgendwelche Auffälligkeiten bemerken zu Hause. Und dann kann man auch erstmal die Auffälligkeiten benennen, ohne dass man da jetzt gleich den, sag ich mal, den, dessen Namen nicht genannt werden darf in dem Moment, also Autismus auszusprechen, sondern dann kann es auch okay sein zu sagen, wir nehmen wahr, ihr Kind hat nicht so ein hohes Sozialinteresse, spielt sehr für sich alleine, es schaut uns nicht an, es spricht nicht mit uns, es spricht nicht mit anderen Kindern, es findet alles sehr schnell zu laut, es hält sich die Ohren zu, es läuft weg, es beschäftigt sich nur mit Puzzeln und ABC und Zahlen. Also ich mache jetzt mal ein sehr klischeehaftes Bild, ne? Wie ist das denn zu Hause? Sehen Sie das auch so? Haben Sie Herausforderungen zu Hause? Wir würden Sie gern unterstützen. Wir nehmen das als Auffälligkeiten wahr. Können wir irgendwie was tun? Vielleicht kann man auch in dem Moment schon Infoflyer mitgeben. Von Autismus Hamburg zum Beispiel gibt es die auch auf ganz verschiedenen Sprachen, also auch auf Arabisch und Türkisch. Das ist ja auch immer relevant in den Kitas häufig. Und da steht zum Beispiel drin, so ein Erstflyer, ne? Wie erkenne ich denn Autismus beim Kind und was kann ich dann machen? Also so ganz simpel sozusagen. Der Autismus Deutschland hat sowas auch, um dann einfach mal Infomaterial mitzugeben und wirklich zu sagen, schauen Sie sich das einfach mal an. Wir sehen da gewisse Verhaltensweisen draus, wir würden das gerne mit ihnen gemeinsam besprechen, wie wir dann weiter vorgehen. Und da sind Eltern natürlich sehr unterschiedlich. Manche sind eher offen und sagen, ja, das haben wir auch schon wahrgenommen und wir wünschen uns da Unterstützung und Hilfe und gut, dass sie das auch so sehen. Und andere sind sehr ablehnend und sagen, das kann gar nicht sein, sowas unmöglich, ja, auf keinen Fall. Häufig dann auch mal die Aussage, aber ich war als Kind auch so. Ja, das kann gut sein, ne? Von dem Hintergrund der genetischen Komponente. Und das ist natürlich erstmal ein Schock, ganz klar. Also wenn man sowas von außen gesagt bekommt, je nachdem, wie ich das aufnehme, interpretiere, wie auch mein eigenes kulturell, religiös, sozialisationsbedingtes Bild von Behinderung ist, ist das eben eher interessant und wichtig, um sich Auffälligkeiten zu erklären, oder eher eine Beleidigung. Ja, das kann kulturell unterschiedlich aufgefasst werden. Das heißt, ich muss da auch gucken, wen habe ich da vor mir sitzen, wie nehmen die das vielleicht auf. In manchen Kulturen gilt es auch als Gottesstrafe, wenn das Kind behindert ist, oder gilt als Versagen der Mutter oder was auch immer. Ja, das stimmt natürlich alles nicht aus unserer westlichen Perspektive, aber ist eben etwas, was man berücksichtigen muss.
Erlebst du, also es gibt ja schon so einen gefühlten Trend, ne, zu sagen, eben weil du meintest, dieser Bias, so ein Trend irgendwie, sich doch auch viel mit Neurodivergenz auseinanderzusetzen und dann eben vielleicht schnell mal zu sagen, ne, also mein Kind ist auf jeden Fall im Autismus-Spektrum. Erlebst du das, dass das viel zunimmt und auch manchmal zu Unrecht quasi man schnell darauf schließt?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die auch total kontrovers diskutiert ist, zu Recht auch, finde ich, kontrovers diskutiert ist. Ich erlebe so ein bisschen zwei Prozesse in diesem ganzen Thema. Der eine Prozess ist der, dass wir einfach eine Veränderung der Diagnose erleben, nicht nur in den Diagnosesystemen, sondern auch im gesellschaftlichen Bild und der gesellschaftlichen Bewertung von Andersartigkeit, gerade auch im europäischen Raum vielleicht. Wir haben einen sehr starken Individualismus in der Gesellschaft. Also da spielen Komponenten eine Rolle, die jetzt mit Autismus gar nicht so viel zu tun haben, glaube ich. Das heißt, die Bewertung von Andersartigkeit wandelt sich vielleicht so ein bisschen oder von Unterschieden. Und deswegen besteht eine größere Offenheit dafür, sich in so eine Diagnostik zu begeben und vielleicht auch mit Labeln auseinanderzusetzen, die vielleicht vorher gar nicht da war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich viel mehr Leute autistisch sind und wir das einfach ganz lange gar nicht erkannt haben, die ist durchaus gegeben. Ja, wir reden immer von 1% Häufigkeit, vielleicht stimmt das gar nicht. Und ich finde, dafür müssten wir durchaus auch mal offen sein, dass das schlicht einfach eine Fehleinschätzung war in den letzten Jahrzehnten und wir einfach die Leute nicht erkannt haben, weil sich unser Bild von Autismus erst jetzt dahingehend wandelt. Natürlich kann es genauso gut sein, dass das alles gar keine autistischen Menschen sind und dass wir Autismus jetzt einfach ganz anders verstehen als früher und das originale Bild das richtige ist. Aber sowas gibt es nicht in der Diagnostik. Diagnosen sind Konstrukte. Die sind nicht unabhängig von gesellschaftlichen Einflüssen. Die sind nicht unabhängig davon, wie wir sie bewerten, was wir da reinziehen. Menschen machen Diagnosen. Das müssen wir uns immer auch vor Augen halten. Und ich bin jemand, die diesen Anstieg oder diesen Wandel gar nicht so unfassbar kritisch bewertet, sondern ich versuche da eigentlich eher neutral drauf zu blicken und erstmal zu schauen, okay, was passiert denn da eigentlich? Also einerseits dieser Anerkennungsprozess, da spielt aber auch rein weiblicher Autismus, der ganz lange einfach gar nicht so im Vordergrund stand und nicht erkannt wurde, nicht diagnostiziert wurde. Ich würde aber schon auch sagen, dass zum Beispiel so ein Bedürfnis nach Identifikation, nach Zugehörigkeit, nach Klarheit. Wir leben in einer Welt, die ganz viele Label anbietet, ganz viele Identifikationsmöglichkeiten und aber auch in einer Welt, die immer noch so subtil vorzugeben scheint, es gibt eine Norm und an die muss man sich anpassen. Und das ist ja schon eine völlige Fehlannahme meiner Ansicht nach, weil ja, wir haben Verhaltensnormen und es gibt Menschen, denen fällt es leichter, sich an die anzupassen als anderen. Trotzdem gibt es ja nicht das normale Kind, ja, das Durchschnittskind, sondern Gehirne sind ja vielfältig, sie sind bunt, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Und trotzdem scheinen wir gesellschaftlich den Druck wahrzunehmen, zu funktionieren, angepasst zu sein. Und ich glaube, dass dieser Druck auch einen Einfluss hat oder eine Rolle spielt, wenn ich wahrnehme, mein Kind kann sich nicht so verhalten, wie das vielleicht in einer Institution gefordert wird. Und ich kann mir schon durchaus auch vorstellen, dass Leute dann schneller mal zu Labeln greifen möchten, weil das vielleicht eine vereinfachte Erklärungsmöglichkeit darstellt. Das würde ich jetzt mal nicht ausschließen als Einflussfaktor. Ich glaube aber nicht, dass das der größte Einflussfaktor ist und dass das wirklich ein sehr multifaktorielles Zusammenspiel ist, warum wir diesen Diagnoseanstieg erleben. Das sind die veränderten diagnostischen Kriterien, das ist das wachsende Bewusstsein, das ist der weibliche Autismus. Das ist aber sicherlich auch ein Bedürfnis nach Identifikation, nach Selbstfindung, nach Erklärung einfach auch, ja, und auch nach Hilfe. Also das muss man ja wirklich auch sagen. Mit einer Autismus-Spektrum-Diagnose gehen Hilfen einher, die ich vielleicht mit anderen Diagnosen nicht kriege. Ich weiß nicht, ob dieses Bedürfnis nach der Autismus-Diagnose, was du jetzt so beschrieben hast, ob das nicht vielleicht deutlich geringer wäre, wenn wir bei einer Diagnose wie sozial-emotionale Störung des Kindesalters auch eine spezifische Therapie konzipiert hätten, wie wir es bei der autismus-spezifischen Therapie haben. Das gibt es ja für andere Diagnosen so gar nicht. Ich meine, ja klar, die Wartezeiten sind sehr lang, trotzdem existiert das. Ne? Und die Neurodivergenz ist natürlich auch so ein bisschen dieses, naja, da ist eben was anders und Hände in die Luft, da kann man nichts machen sozusagen. Ja, aber das finde ich eben, also diese Haltung haben, glaube ich, gar nicht so viele Leute, wie wir denken, weil natürlich sind wir immer für unser Verhalten mitverantwortlich, egal ob jetzt autistisch oder nicht. Also ich kann nicht anfangen zu sagen, weil ich autistisch bin, darf ich jetzt machen, was ich will? Oder die ganze Welt hat sich an mich anzupassen. Also das ist ja ein Fehlschluss und das haben auch Eltern in der Regel gar nicht so. Ne? Es geht meistens einfach darum zu verstehen, was ist denn mit meinem Kind? Was braucht denn mein Kind? Wie kann ich dieses Kind am besten unterstützen? Darum geht es meistens. Also den meisten Eltern, mit denen ich arbeite, geht es gar nicht um eine Diagnose. Denen geht es darum, ihr Kind zu verstehen.
Ja, ja. Und manchmal ja auch, dass die Kinder sich selber verstehen. Du hast ja vorhin genannt, von wegen, ich fühle mich wie ein Alien oder so. Und wenn man dann einen Namen dafür hat, kann man auch vielleicht viel mehr in diese Selbstannahme wieder gehen, ne? Zum Thema Identifikation. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, ne?
Ja. Und ja, das ist total spannend, weil ich muss mich dann schon natürlich auch fragen, wie legitimiert sich so eine Diagnose oder so eine Selbstidentifikation? Ne? Wenn ich mich damit identifiziere, ist es dann wahr? Passt es dann so? Ne? Kann ich das einfach machen? Oder darf ich das nicht? Weil das ist ja eine offizielle Diagnose. Und das sind Fragen, mit denen ganz viele Menschen auch tatsächlich sehr strugglen und sich sehr intensiv beschäftigen. Auch Jugendliche und Erwachsene, die so in die Richtung Neurodivergenz vermuten bei sich selber, die auch Angst haben, dass sie da für sich Raum beanspruchen, der ihnen vielleicht gar nicht zusteht. Und das ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Das ist kaum zu bewerten. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir da nicht so in die Bewertung gehen, sondern uns einfach verschiedene Einflussfaktoren anschauen und die analysieren.
Glücklicherweise geht ja die Diskussion auch immer mehr dahin, solche Diagnosen auch in einem ressourcenorientierten Blick anzuschauen. Ne? Das heißt, eine Wertschätzung diesen Menschen entgegenzubringen, beziehungsweise zu schauen, was sind denn auch die Fähigkeiten dieser Menschen? Was können denn Menschen im autistischen Spektrum? Was sind so ihre Stärken?
Ja, auch hier möchte ich gern wieder sagen, dass wir ja eine unglaubliche Vielfalt im Autismus-Spektrum haben und dass es darum jetzt nicht die eine Stärke gibt, die alle autistischen Menschen können. Das wäre wie zu sagen, alle Menschen, die blonde Haare haben, können eine Sache besonders gut. So, also das, ne? Aber es gibt natürlich Wahrnehmungsbesonderheiten, die diese Zielgruppe so ein bisschen kennzeichnen. Was sicherlich viele gut können, ist eine sehr gute Detailwahrnehmung zu haben. Das liegt einfach an der autistischen Wahrnehmungsverarbeitung, die eher auf Details als auf Kontexte schaut. Ja. Das heißt, Kleinigkeiten sehen, erkennen, wertschätzen, die andere vielleicht übersehen. Also eine sehr feine Antennen für solche Kleinigkeiten zu haben. Oft ein sehr gutes logisches Verständnis. Das muss sich jetzt nicht nur auf Mathematik und Technik beziehen, das kann sich auch auf andere Bereiche beziehen. Die Möglichkeit, sich sehr intensiv mit Themen zu befassen und zu beschäftigen, die für andere vielleicht ja nicht so intensiv zugänglich sind und da sehr viel Befriedigung drin zu finden. Und sehr viele haben tatsächlich auch ein unglaublich gutes Gedächtnis, unabhängig vom IQ. Also ich habe schon mit Kindern gearbeitet, die als kognitiv behindert gelten, die sich aber wirklich alles merken konnten. Und das war sehr faszinierend. Also das kann auch eine Stärke autistischer Person sein, muss natürlich nicht per se. Und eben auch, was ich bei vielen wahrnehme, ist auch so eine Gefühlsansteckung, die viele bekommen auf affektiver Ebene. Man sagt immer, autistische Menschen seien empathielos. Das, mittlerweile wissen wir aber, dass das nur bedingt zutrifft, sag ich mal. Also je nachdem, wie wir Empathie definieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Wenn es dich interessiert, frag nochmal. Vielfältig auf jeden Fall und auch ganz individuell, so wie bei allen anderen Menschen auch. Ne? Also das ist sicherlich was, was wir nicht über einen Kamm scheren können und sollten. Und ich finde diesen ressourcenorientierten Blick aber auch unglaublich wichtig. Also egal, ob ich jetzt mit autistischen Menschen arbeite oder mit anderen Zielgruppen, die irgendeinen Unterstützungsbedarf haben. Wichtig ist aber auch immer zu gucken, wenn wir jetzt von Unterstützungsbedarf sprechen, ist es tatsächlich ein Bedarf, den die Person und ihr Umfeld selber auch wahrnehmen? Oder ist das was, was wir als Gesellschaft als Bedarf sehen? Und das finde ich immer auch wichtig zu reflektieren. Ja? Also nur weil jemand nicht gerne Blickkontakt hält oder nicht gerne die Hand gibt bei einer Begrüßung, ist das nicht zwangsläufig ein Unterstützungsbedarf, was wir abtrainieren müssen, ne, dieses Verhalten, sondern wir dürfen uns schon auch fragen, warum brauchen wir das? Warum finden wir das so problematisch? Gibt es nicht vielleicht auch Alternativen, wie wir das umsetzen können? Und dann gibt es aber natürlich auch Kinder, die schlicht einfach gar keinen Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe haben, weil sie so schwer durch autistische Merkmale und den Umgang der Umgebung damit beeinträchtigt sind, dass sie einfach wirklich eine intensive Förderung brauchen im Kleinkindalter. Und das, finde ich, darf man auch nicht außer Acht lassen. Also wir reden oft von den Personen im Spektrum, die selber sprechen können, sich selber irgendwie im Alltag noch ausdrücken können und so weiter. Und es gibt aber auch wirklich den Personenkreis, der das nicht kann. Und den dürfen wir nicht vernachlässigen. Und das ist eine Gruppe, die ist wirklich auch auf Unterstützungsleistung angewiesen. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Was können denn Bildungsinstitutionen tun, also Kitas jetzt überwiegend, um sich eben auf Kinder mit Autismus einzustellen? Also da gibt's vermutlich auch nicht die eine Handlung oder die eine Maßnahme, aber bestimmt gibt es so Tipps, was vielen Kindern im Autismus-Spektrum hilft.
Ja, auf jeden Fall. Also was definitiv ein ganz toller Ansatz ist, ist der Teach-Ansatz. Ja, der Teach-Ansatz hilft grob gesagt bei der Strukturierung der Umgebung, der Zeit, der Aufgaben. Das heißt, Dinge sollten möglichst eindeutig strukturiert sein und auch intuitiv. Also vieles sollte visualisiert werden, der Tagesablauf, die Räume, bestimmte Handlungsabfolgen, zum Beispiel, wo stelle ich meinen Teller hin, wo hole ich meinen Becher, wo ist mein Platz, dass solche Fragen beantwortet sind, dass einfach möglichst viel Klarheit und Übersichtlichkeit in einer Umgebung herrscht, die sich dann auch nicht so oft verändern sollte in der Regel, sondern die wirklich gleichbleibend ist. Ich würde immer auch empfehlen, für die Kinder gleichbleibende Rituale zu verwenden am Anfang und am Ende, damit sie einfach einen Rahmen haben im Tag. Sehr sinnvoll ist auch ein reizarmer Rückzugsort, also ein Ort, wo die Kinder hin können, wenn es ihnen mal sensorisch zu viel wird. Idealerweise mit einer 1:1 Begleitung, wenn möglich oder wenn der Bedarf da ist. Nicht alle haben den Bedarf, aber viele haben den Bedarf. Und nur weil ich kognitiv sehr stark bin, heißt das nicht, dass ich diesen Bedarf nicht habe. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also ein Rückzugsort. Ich würde nicht sagen, dass alles reizarm gestaltet sein muss, weil die Welt ist ja schließlich auch nicht reizarm. Das soll kein Schonraum werden, aber es sollte immer die Möglichkeit geben, dass sich das Kind zurückziehen kann, irgendwohin, wo eben nicht so viel ist. Es sollte die Möglichkeit zur sensorischen Regulation geben. Und da ist es wichtig zu analysieren, was brauchen diese Kinder. Das ist bei jedem Kind ein bisschen unterschiedlich. Manche möchten ganz viel hüpfen, andere möchten sich ganz viel irgendwo runterwerfen, andere möchten ganz viel kriechen oder werfen oder wie auch immer. Das heißt, da die sensorischen Bedürfnisse analysieren und dafür Raum schaffen. Und andere Kinder auch über Autismus aufklären. Das finde ich auch was ganz Wichtiges. Ne? Also wenn die Diagnose bekannt ist, wäre es schon auch was Erstrebenswertes, dass man anderen Kindern das erklärt, was das bedeutet. Viele verstehen das tatsächlich auch recht intuitiv und zeigen sich da auch sehr rücksichtsvoll. Also dieses, wovor immer ganz viele Angst haben, ist, dass die anderen Kinder dann sagen, ja, warum darf der? Warum darf der das und warum darf ich das nicht? Oder wieso kriegt die jetzt das und das? Und wir können das Kindern aber durchaus erklären und viele verstehen das dann auch. Manchmal besser als die Erwachsenen.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja auch was wir ganz viel thematisieren in der bedürfnisorientierten Pädagogik, dass wir sagen, es braucht eben jedes Kind was anderes. Und nur weil das eine Kind das irgendwie bekommt, heißt das nicht, dass dann alle anderen Kinder sagen, aber warum krieg ich nicht? Ne? Ich glaube, da können Kinder sehr, sehr gut verstehen und Rücksicht nehmen, weil einfach Kinder unterschiedliche Dinge brauchen. Also das wird Kindern, finde ich, zu Unrecht unterstellt, wenn man dem einen Kind das erlaubt, dass das dann alle wollen. Es sei denn, das Thema Autonomie ist sowieso sehr eingeschränkt in dieser Einrichtung und die Kinder wittern ihre Chance, endlich autonom sein zu können oder sonstiges. Aber sonst sind Kinder da sehr verständig.
Ja, das erlebe ich eigentlich auch. Also das ist eine Befürchtung, die oft zu Unrecht besteht. Also ich frage dann immer auch bei meinen Schulungen nach, ist das denn schon mal passiert? Mhm. Also haben denn schon mal wirklich Kinder regelmäßig gesagt, warum darf der, warum darf ich nicht? Und dann sage ich, ja, nee, aber das könnte ja passieren. Und dann sage ich, ja, es ist ja noch gar nicht passiert. Ne? Und ja, wenn doch, dann lesen wir vielleicht ein Buch über Autismus vor und sagen, das ist eine richtig gute Frage, die du da hast. Ich erkläre dir das mal. Ja. Mhm. Und dann lässt sich das in der Regel gut erklären.
Ja, ja, ja. Wenn du jetzt am Ende dieser Folge einen Wunsch formulieren könntest in Bezug auf Kinder im autistischen Spektrum, was wäre denn das?
Ich glaube, ich würde mir einfach eine offene Wertfreiheit wünschen, autistischen Kindern gegenüber und ihren Familien auch gegenüber, mit der Möglichkeit, dass man sich selber die Möglichkeit offen hält, dass man Dinge vielleicht nicht weiß oder nicht versteht und von anderen lernen kann dahingehend, dass vielleicht auch die eigenen Überzeugungen oder das eigene Wissen, das man über Autismus angesammelt hat, dass das vielleicht nicht mehr aktuell ist oder dass das vielleicht falsch sein könnte, dass das nichts Schlimmes ist, wenn wir uns irren. Ja. Und eine gewisse Weichheit und Offenheit, das habe ich bei Saskia Nitschalle Podcast auch schon gesagt, einfach ein Weichbleiben, Andersartigkeit gegenüber. Das ist eine Ressource. Wir können voneinander lernen. Wir können lernen zu verstehen, dass Gehirne unterschiedlich ticken und unterschiedliche Stärken haben und dass das nichts Schlimmes sein muss. Dass wir intuitiv mal gucken, warum habe ich da eine Abwehr? Was stört mich daran so sehr? Dass wir da wirklich in einen Selbstreflexionsprozess gehen und anfangen, bei uns zu suchen und nicht bei den anderen oder nicht nur bei den anderen, sondern auch mal zu schauen, was passiert denn da gerade mit mir? Warum finde ich das so schlimm? Was stört mich daran so? Ich glaube, da lernen wir ganz viel über uns selbst und das sollten wir wertfrei tun, weil wir alle nehmen Bewertungen vor, die vielleicht mal besser, mal schlechter im Alltag sind oder die uns mal mehr, mal weniger nützen. Das ist total normal. Also mein Appell wäre, glaube ich, einfach bleibt offen, bleibt reflektiert, schaut bei euch selber, was macht es mit mir, warum ist es so? Erst denken, dann handeln sozusagen. Ja? Also erstmal die Hintergründe erforschen. Und ich glaube, da profitieren viele autistische Kinder schon sehr stark von, wenn wir mehr in der Lage sind, uns selber zu regulieren und auch auf unsere eigenen Ressourcen zu schauen und zu sagen, ja gut, ich habe jetzt das Bedürfnis, dieses Kind total anzuschreien. Das ist erstmal okay, dieses Bedürfnis wahrzunehmen und dann aber kompetent und verantwortungsbewusst mit diesem Impuls umzugehen, den man da vielleicht verspürt. Das fände ich auch noch sehr, sehr wichtig, ja? Diese Impulse zu hinterfragen. Warum habe ich das? Warum fühle ich mich gerade so hilflos? Ja? Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
Ja, ja. Vielen Dank, Sarah, für diese wunderbare, inspirierende Podcast-Folge.
Ja, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen bei dieser Folge. Wenn ihr Interesse geschnuppert habt, dann schaut doch wirklich mal auf dem Instagram-Kanal von Sarah Weber vorbei, Autis Plus, oder auf ihrer Webseite www.autisplus.de. Man kann ihr auch eine Mail schreiben an info@autisplus.de. Stellt ihr all eure Fragen, die vielleicht jetzt aufgekommen sind. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das immer tun über lea@wedewart.de. oder schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei, lea.wedewart.de. Ich sende euch ganz liebe Grüße und hoffe, euch geht es gut. Ja, wir sehen uns schon bald wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.